Leben ist nicht das gleiche wie Seele. Die Seele ist, wo immer eine solche Vorstellung entwickelt ist, vom Körper trennbar. Sie mag in der Nähe der Begräbnisstätte auf einem Baume sitzen und zuschauen, was mit ihrer leiblichen Hülle geschieht. Sie kann in ein jeweiliges Reich wandern, aus dem keine Wiederkehr ist. Sie kann auch die irdische Stätte ihres Wirkens weiter umschweben, kann ihre Feinde bedrängen, ihren Freunden hilfreich sein. Man muss sie versöhnen oder vertreiben, und vor allen Dingen kann man ihr die Rückkehr zu ihrer leiblichen Hülle verwehren, an der sie hängt und deren weiteres Ergehen sie sehr wohl empfindet. Denn in irgendeiner Weise bestimmt das Schicksal ihres Leibes auch ihr eigenes Geschick. Es ist ihr eine Schmach, wenn man ihren Schädel mit Füßen tritt, und sie wird heimatlos, wenn man ihr Fleisch und Bein in alle Winde zerstreut oder aufisst. Leben aber ist vom Körper untrennbar. Es wirkt und baut in jedem einzelnen Teil, es besteht nur in und mit dem Leib. Nicht nur in Fleisch allein selbstverständlich, sondern ebenso gut in Schädel und Knochen, und wo man Leben aneignen oder vernichten will, muss man auf diese ebenso bedacht sein wie auf das Fleisch. Auch dass beim Kannibalismus ebenso wie bei Schädelkult und Kopfjagd die verstorbenen Verwandten oft ähnlich behandelt werden wie die erschlagenen Feinde, wird verständlich, wenn man Leben als das Objekt betrachtet, das gegessen wird. Nach dem Tod bleibt die Seele in der Nähe des Leichnams, weil sich das Band zwischen beiden noch nicht ganz gelöst hat. Die Totenriten haben nun die Aufgabe, die Seele endgültig vom Körper zu trennen. Sie ist nämlich nicht ganz aus dem Körper entwichen. Sie hatte ihn zu tief durchdrungen, um sich mit einem Schlag von ihm lösen zu können. Daher kommt der häufige Ritus der Leichenanthropophagie. Man verzehrt das Fleisch des Toten, weil in ihm ein heiliges Prinzip liegen soll, das nichts anderes ist als die Seele. Die Seele bildet eine Einheit mit dem Körperteil, in dem sie wohnt, dem Herzen, dem Blut, der Leber, der Niere, der Plazenta, dem Atem. Aus dieser Einsicht kommt die Auffassung, dass der Mensch mehrere Seelen hat, denn jedes Organ hat gewissermaßen den Teil der Seele, den es enthält, individualisiert.
Ein Organismus erscheint deswegen so rätselhaft, weil er sich dem raschen Verfall in einen unbewegten Gleichgewichtszustand entzieht. Und dieses Rätsel hat der Menschheit so viel zu schaffen gemacht, dass sie seit den frühesten Zeiten des philosophischen Denkens und teilweise auch heute noch behauptet, im Organismus sei eine unkörperliche, übernatürliche Kraft wirksam.
Menschen sterben meistens ohne es zu wissen. Wenn man das genau überlegt, fragt man ob es überhaupt anders sein kann. Das Kind bohrt sich bei der Geburt nach draußen. Der Kranke stirbt von diesem Planeten weg. Wir werden gestorben. Und das schwer zu definieren. Am bildhaftesten ist es ein Ringen am Ausgang, in dessen Anschluss man durchgelassen wird. Ein kurzes, aber heftiges Ringen am Ausgang, bevor das Tor aufschaut.
Die Tafel, auf der sich all die Informationen sammeln, muss abgewischt werden. Und die schöne Schrift darauf muss sich im zufälligen Kreidestaub verflüchtigen.
Das Lebewesen entkommt der Veränderung, indem es entweder Veränderungen korrigiert oder sich selbst verändert, um sich der Veränderung anzugleichen oder indem es ständige Veränderung in sein eigenes Dasein einverleibt. Stabilität wird entweder durch strenge oder durch ständige Wiederholung irgendeines Zyklus von kleineren Veränderungen erreicht, wobei dieser Zyklus nach jeder Störung zu einem Status quo ante zurückkehren wird. Die Natur vermeidet alles temporär, was nach irreversibler Veränderung aussieht, indem sie kurzlebige Veränderungen zulässt. Der Bambus biegt sich im Wind, ist eine japanische Metapher. Und der Tod selbst wird durch eine schnelle Veränderung vom individuellen Subjekt hin zur Klasse vermieden. Die Natur, um das System zu personalisieren,
während sie jene abstraktere Entität, die Klasse oder Gattung ersetzt, die der Tod nur ausrotten kann, wenn er schneller arbeitet als die Reproduktionssysteme der Geschöpfe. Wenn schließlich der Tod den Sieg über die Gattung herumtragen sollte, dann wird die Natur sagen, genau was für ein Ökosystem braucht
das Kennzeichen des Lebens. Wann sagt man von einem Stück Materie, es lebe? Wenn es fortwährend etwas tut, sich bewegt, mit der Umwelt Stoffliches austauscht, und zwar während einer viel längeren Zeit, als wir unter gleichen Bedingungen von einem unbelebten Stück Materie erwarten, dass es in Bewegung bleibe. Wenn ein unbelebter Körper isoliert oder in eine gleichförmige Umwelt gestellt wird, kommt jede Bewegung sehr bald als Folge verschiedener Arten von Reibung zum Stillstand. Elektrische oder chemische Potentialunterschiede werden ausgeglichen. Das Streben von Substanzen zur Bildung einer chemischen Verbindung hört auf, sobald die Verbindung hergestellt ist. Temperaturen gleichen sich durch Wärmeübertragung aus. Damit verschwindet die ganze Körperhaftigkeit und übrig bleibt ein totes, träges Stück Materie. Ein Dauerzustand ist erreicht, in dem keine beobachtbaren Vorgänge vor sich gehen. Der Physiker nennt ihn den thermodynamischen Gleichgewichtszustand oder den Zustand maximaler Entropie. Die letzte Annäherung ans Gleichgewicht geht nämlich sehr langsam vor sich. Sie könnte beliebige Zeiten, Stunden, Jahre, Jahrhunderte erfordern.